Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittwochmittag, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon. Ulrike Kadi. Die heutige Sendung ist ein Tagungsbericht, und zwar ein Bericht von der diesjährigen Freiberg-Tagung, der Tagung der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Arbeitskreise für Psychoanalyse in Österreich. Diese Tagung findet einmal jährlich Ende Februar in Salzburg statt. Heuer hatte sie das Thema Angst. Die Sendung heute kann nur kurze Ausschnitte aus einzelnen Vorträgen bringen. Für diejenigen Hörerinnen, die sich für mehr interessieren, sei es gleich vorweg gesagt, die Gesamtversionen der Vorträge werden in der Zeitschrift Texte, Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik in der Nummer 2 2011 veröffentlicht. Die Sendung wird nicht mehr als einen Eindruck vermitteln können, wie über Angst gegenwärtig in der Psychoanalyse gesprochen werden kann. Dabei ist der Weg, der zum Denken eingeschlagen wird, nicht ohne Bedeutung. Traditionsgemäß kommen in Salzburg bei dieser Tagung verschiedene Denkrichtungen der Psychoanalyse zusammen, sodass auch grundsätzliche Fragen nach dem Rahmen des Nachdenkens und Behandelns einbezogen werden. Die Vortragsausschnitte sind eingebettet in Musik, die ihrerseits etwas von den Erfahrungen anklingen lässt, die sich mit Angst verbinden. Enge, Unklarheit, Dunkelheit, Störung, Irritation. Die Musik vermittelt aber auch etwas von der anderen Seite der Angst. Die Einführung von Wiederholung, von Wiederkehr, von Bekannten, von Rhythmus zur Bewältigung. Die Aufnahme aus dem Jahr 1996 mit dem Titel Roof, The Untraceable Cigar ist eine Improvisation zwischen Tom Cora am Cello, Luke Ex am Bass, Michael Vetcher am Schlagzeug und Phil Minton, der mit seiner Stimme hörbar macht, wovon Margaret Aul, Lehranalytikerin aus dem Innsbrucker Arbeitskreis, in ihren einleitenden Worten spricht.
Der Begriff Angst hat sich seit dem 8. Jahrhundert vom indogermanischen Angu, beengend, über das althochdeutsche Angust entwickelt und ist natürlich verwandt mit dem lateinischen Angustus bzw. Angustia, Enge, Beengung, Bedrängnis und Angor, das Würgen.
Thank you.
Thomas Pollack, Facharzt für Psychiatrie, Lehranalytiker am Frankfurter Psychoanalytischen Institut, skizziert den Rahmen seiner Überlegungen, der von Fonagy und Turgids Mentalisierungskonzepten und von Beatrice Beeps durch die Thematik der Intersubjektivität bestimmten Ansatz geprägt ist. Anhand eines Falles aus Beeps Praxis verknüpft Pollack dann Momente eines Verlaufs einer psychoanalytischen Behandlung mit dem Thema der Angst.
Ich möchte zwei Denkrichtungen kurz skizzieren, die ich besonders interessant finde, nämlich die Mentalisierungskonzepte von Fonagy und Target und die Konzepte der Intersubjektivität, für die ich hier die Arbeiten von Beatrice Beeb und ihrem Team vorstellen möchte. Zunächst zu dem Mentalisierungskonzept. Wir haben es hier mit einem Denken zu tun, das sich explizit auf die empirische Säuglings- und Kleinkindbeobachtung beruft, sich der Bindungstheorie verpflichtet weiß und generell der Entwicklungspsychologie einen hohen Stellenwert zuweist. Das Konzept der Mentalisierung basiert auf der Annahme, dass für das Baby die Erfahrung, ein Organismus mit einem psychologischen Selbst zu sein, nicht biogenetisch vererbt ist, sondern erworben wird. Der Kern des Selbst ist abhängig von der Kohärenz und Klarheit, mit der das Kind sich selbst als ein absichtsvolles Wesen wahrnehmen kann, im Geist der Bindungsperson. Das heißt, in ihrem Gesichtsausdruck, ihrer Stimme, ihrem Verhalten. Wenn die Mutter oder der Vater oder die primäre Bezugsperson, man kann ja sagen heutzutage, dass es wahrscheinlich immer mehrere primäre Bezugspersonen gibt. Aber eine hat irgendwie so meistens den Vorrang, das kann der Vater in der gleichen Weise wie die Mutter, aber meistens ist es ja doch die Mutter. Wenn die Mutter beispielsweise von einem negativen Gefühl des Kindes selbst überwältigt wird, dann kann sie dieses Gefühl nicht spiegeln als das Gefühl des Kindes mit einer gewissen Markierung, sondern sie spiegelt es überhaupt nicht, weil sie es selbst so sehr empfindet, dass das Kind natürlich wahrnimmt, dass die Mutter dieses Gefühl hat. Das führt dazu, dass das Kind seinen eigenen Affekt nicht regulieren kann, sondern dadurch, dass die Mutter von dem Gefühl überwältigt ist, wird das Kind eher traumatisiert. Also wenn das Kind Angst hat, nicht, dann die Mutter beruhigt das Kind und sagt, jetzt hast du dich erschrocken oder jetzt hast du Angst oder so etwas, dann kann das Kind an der Markierung, die die Mutter macht, merken, dass die Mutter nicht selbst dieselbe Angst hat wie das Kind. Wenn die Mutter aber tatsächlich dieselbe Angst hat wie das Kind, kann das Kind keine Regulierung in der Spiegelung der Mutter finden. Also das haben die sehr genau untersucht. Wenn die Mutter hingegen überhaupt nicht fühlt und spiegelt, was das Kind überhaupt hat, ja, wenn die Mutter auf die Angst des Kindes zum Beispiel aggressiv reagiert, dann wird das Kind verwirrt, weil es nicht versteht, was die Mutter spiegelt. Und das Kind nimmt die Spiegelung der Mutter auf in das eigene Selbst, als wäre es sein eigenes Gefühl. Dadurch entsteht das fremde Selbst. Also ich natürlich jetzt hier ganz knapp skizziert, das ist eine sehr komplizierte Theorie, aber es ist sehr, sehr genau untersucht. Nicht? Das Kind ist gezwungen, die Spiegelung der Mutter für sein Selbst zu verwenden, auch wenn es eine falsche Spiegelung ist. Das spielt eine große Rolle besonders bei den Borderline-Strukturen, aber wahrscheinlich überhaupt für die ganze Entwicklung. Angst ist für das kleine Kind eine verwirrende Mischung aus physiologischen Veränderungen, Vorstellungen und Verhaltensweisen. Wenn die Mutter die Angst spiegeln kann, dann kann das Kind lernen, seine Angst zu regulieren und allmählich in einen symbolischen Zusammenhang einzubetten. Ich komme jetzt zu Beatrice Beeb, die eine Psychoanalytikerin und Säuglingsforscherin ist. Und sie hat einen besonderen Akzent auf dem Konzept der Intersubjektivität. Sie sagt, die Säuglingsforscher haben alle ein intersubjektives Konzept, aber das Konzept der Säuglingsforscher bezieht sich vor allem auf die nonverbale Kommunikation. Und die Erwachsenenanalytiker haben auch ein Konzept der Intersubjektivität, aber das bezieht sich fast immer auf die verbale Kommunikation. Und sie plädiert dafür, da eine Verbindung herzustellen, und sie spricht sich dafür aus, dass die Erwachsenenanalytiker auch mehr die nonverbale Kommunikation berücksichtigen sollten. Intersubjektivität kann definiert werden als die Begegnung zweier Subjekte, two minds, wie die Amerikaner sagen. Allerdings ist der Säugling kein Subjekt im erwachsenen Sinne, sondern er ist ein entstehendes Subjekt. Und die Intersubjektivität zwischen Mutter und Kind ist eben nicht zwischen zwei Subjekten, sondern zwischen einem erwachsenen Subjekt und einem entstehenden Subjekt. Das Interessante bei der Säuglingsforschung ist ja, dass der Säugling von der ersten Minute an versucht, Intersubjektivität herzustellen. Das ist ja das Besondere, nicht? Dass er nach 42 Stunden kann man schon nachweisen, dass er Bewegungen nachahmt. Nach 42 Stunden ist er schon in der Lage, Bewegungen nachzuahmen. Also die Mütter und Väter wussten das ja schon lange, aber erforscht wurde es noch nie so genau, was der Säugling alles schon kann und wie er von der ersten Minute daran arbeitet, zu lernen, wie es ist, zu zweit mit einem anderen Menschen zu sein. Also, die Säuglingsforscher, auf die sich Biebe bezieht, sind diejenigen, die sich vor allem auf die Nachahmung und die Spiegelung bezogen haben, aber auch auf die Koordination von Zeitpunkt, Rhythmus, Tempo, Form und Intensität der Stimme und des Verhaltens und auf die Abstimmung emotionaler Zustände. Neben den zahlreichen Dimensionen wie Klang der Stimme, Gestik, Ausdrucksfragen des Körpers und der Hände dürfte der Gesichtsausdruck eine zentrale Rolle spielen. Ich möchte hier eine Studie von Heller und Hainal zitieren, wo 59 Interviews untersucht wurden, die eine Psychiaterin gemacht hat mit Leuten, die einen Suizidversuch gemacht haben. 10 dieser 59 Patienten haben in der Zeit danach erneut einen Suizidversuch gemacht. Und dann haben die eine Videoforschung gemacht, indem sie die Gesichter der Patienten und vor allem das Gesicht der Ärztin untersucht haben, die Videobänder. Und sie haben von diesen 10 Leuten, die wieder einen Suizidversuch gemacht haben, haben sie 8 identifizieren können anhand des Gesichts der Psychiaterin. Die Psychiaterin hat aber in ihren schriftlichen Aufzeichnungen keine signifikante Vorhersage machen können. Das heißt, in ihrem Gesichtsausdruck wusste die Psychiaterin etwas, also unbewusst, was ihrem Bewusstsein nicht zugänglich war. Das finde ich einen sehr interessanten Befund. Das heißt, dass wir also in der nonverbalen Mitteilung und Aufnahme über mehr verfügen, als uns bewusst ist. Jetzt möchte ich eine Fallgeschichte von Beatrice Biebe vorstellen, weil ich finde, dass in dieser Fallgeschichte sehr gut dargestellt ist, was Intersubjektivität meint. Es handelt sich um die Analyse einer 40-jährigen Biologieprofessorin. Sie wuchs die ersten 2 Jahre bei einer Stiefmutter auf, mit der sie eine enge und gute emotionale Beziehung hatte. Dann holte ihre biologische Mutter sie wieder zu sich. Und sie war zwischen dem 2. und 4. Jahr körperlicher Misshandlung durch die Mutter und sexueller Gewalt durch Männer ausgesetzt. Sie wurde stumm und kam deswegen für ein Jahr in stationäre Behandlung. Anschließend kam sie in eine Adoptivfamilie, in der sie liebevoll aufgenommen und großgezogen wurde. Die Behandlung hat eine Reihe von Besonderheiten. Es war der vierte Therapieversuch. Die Analyse erfolgte zunächst dreimal pro Woche im Sitzen. Nach einem Jahr trat die Patientin eine Stelle in einer anderen Stadt an, die 3 Fahrtstunden entfernt lag. Ab dieser Zeit war das Setting so gestaltet, dass Dolores alle 2 Wochen für 2 Doppelstunden an 2 aufeinanderfolgenden Tagen in die Praxis kam. Die übrigen Stunden fanden per Telefon statt. Die Behandlung dauerte insgesamt 10 Jahre. Im Folgenden möchte ich 2 Phänomene dieser Behandlung skizzieren, um die spezielle Atmosphäre dieser Behandlung zu beleuchten. Einmal das Einschlafen der Patientin und B, Videoaufnahmen. Zunächst das Einschlafen. Während der 2. Hälfte des 2. Jahres schlief die Patientin oft abrupt ein, nachdem sie etwas besonders Schmerzliches berichtet hatte. Sie war dann nicht erweckbar. Die Analytikerin setzte sich nahe zu ihr hin, schwieg oder sprach mit ihr in einer sanften Weise. Ab und zu sagte sie, dass sie da sei. Gegen Ende der Stunde konnte die Analysandin aufwachen. Frau Bieb erzählte ihr, was gerade geschehen war, ging mit ihr im Zimmer auf und ab, bis Dolores wieder vollständig wach war und nach Hause gehen konnte. Zweitens die Videoaufnahme. Ungefähr um dieselbe Zeit, also nach 1,5 Jahren, litt Dolores sehr darunter, dass sie nur wenige reguläre Sitzungen hatte und ansonsten auf die Telefongespräche angewiesen war. Sie wusste, dass Frau Bieb für ihre Säuglingsforschung Videos verwendete und schlug vor, Videoaufnahmen zu machen, damit sie eventuell zwischen den Sitzungen sich Videos angucken konnte. Es gibt viele Aspekte dieser Videoaufnahmen, ich will hier nur eine schildern. Die Analysandin Dolores war nicht in der Lage, die Analytikerin anzusehen. Sie konnte sie nicht ansehen und sie vermied auch jeden Blickkontakt. Sie hatte die Fantasie, wenn sie die Analytikerin ansehen würde, würde sie für immer verschwinden. Die Wirkung ihres Blickes wäre wie bei der guten Stiefmutter, die eines Tages weggegangen war und nie mehr zurückgekehrt war. Nach 2,5 Jahren wagte die Patientin, ein Video mit den Gesichtsaufnahmen der Analytikerin bei sich zu Hause allein anzuschauen. Und sie begann, im Gesicht der Analytikerin deren Gefühle zu lesen, und darauf aufbauend begann sie ihre eigenen Gefühle, auf welche Frau Bieb ja jeweils reagierte, in diesem Gesicht gewissermaßen zu entziffern und als ihr eigenes reales Empfinden zu erinnern und zu spüren. Das konnte sie nur bei den Videoaufnahmen, weil es klar war, das würde die Analytikerin nicht vertreiben. In dieser Behandlung, also sie konnte dann später, haben die darüber gesprochen und sie hat natürlich im Laufe der 10 Jahre dann gelernt, die Analytikerin anzuschauen. Ja. Aber ich finde es irgendwie so spannend, wie das entstanden ist. In dieser Behandlung ist es ein Glücksfall, dass die Patientin, obwohl schwer traumatisiert, doch sehr gut in der Lage war, im Prozess der Behandlung zu beschreiben, was in ihr geschieht. Sie bestätigte sozusagen die Erkenntnisse der Säuglingsforschung. Ich habe es aber nicht deswegen hier berichtet, sondern weil ich denke, also für mich war das so deutlich, was in der Subjektivität bedeutet. Es ist irgendwie ganz selbstverständlich für die Analytikerin, dass sie mit der Patientin nonverbal und verbal sehr intensiv aufeinander bezogen sind und dass dieses Aufeinanderbezogensein die zentrale Dimension der Behandlung darstellt. Die Angst, um auf unser Thema zurückzukommen, wird hier unmittelbar auf die traumatischen Erfahrungen der Patientin bezogen. Und beiden scheint es ganz selbstverständlich, dass diese Angst in der Therapie erscheint. Thank you.
Tim Perne, Diplom-Sozialpädagoge, Psychoanalytiker aus Berlin, rückte in seinem Vortrag unter anderem den für Lacan in Zusammenhang mit der Angst wichtigen Aspekt der Mutter in den Vordergrund. Dabei ist nicht nur die Trennung eine Quelle der Angst, sondern auch die Befürchtung, vom Begehren der Mutter gleichsam verschlungen zu werden. Eine Angst, die in ihrer Umkehrung an das von Thomas Pollack berichtete Beispiel der Patientin von Beatrice Bieb erinnert. Die Patientin kann ihre Analytikerin nicht ansehen. Wir können das als Ausdruck ihrer Angst verstehen, die Analytikerin mit ihrem Blick, dem ein Wunsch, ja vielleicht ein Begehren eingeschrieben ist, zu verschlingen. Achim Perner bemühte sich in seinem Beitrag, verschiedene Formen der Angst zu ordnen und griff dabei in unserem Ausschnitt auf ein literarisches Beispiel von Christa Wolf zurück.
In Christa Wolfs Roman Stadt der Engel oder The Overcoat auf Dr. Freud fragt sich die Ich-Erzählerin im Gespräch mit einem Freund, was sie vor vielen Jahren dazu getrieben hatte, sich auf zwei Unterhaltungen mit Stasi-Mitarbeitern einzulassen. Eine Begebenheit, die von der Stasi dokumentiert wurde und von der sie nun in einer Weise eingeholt wird, die ihre Existenz und ihre psychische Integrität bedroht. Ihr ganzes Leben, das wesentlich ein öffentliches Leben war, bricht nun zusammen, weil diese Begebenheit an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und dazu hat ein einziger signifikant genügt: Täterakte. Gut, das muss man den Nichtdeutschen vielleicht erzählen. Also die Hinterlassenschaft der Stasi ist archiviert. Und es gibt zwei Sorten von Akten. Opferakten, das heißt die observierten, bespitzelten Menschen. Und Täterakten, das heißt die Akten der Spitzel. Bei Christa Wolf, also sie spricht sozusagen, ist die Person in der Erzählung kriegt keinen Namen, aber es hat klare autobiografische Hintergründe. Dann gibt es ungefähr 30 Opferakten und eine dünne Täterakte. Und das hat gereicht, um sie wirklich in die allergrößten Schwierigkeiten zu bringen. Das war, während sie wirklich in Amerika auf, also es spielt ganz viel Wirkliches hinter diesem Roman. Das ist spannend. Aber niemand hat sich dafür interessiert, was drinsteht. Es reicht, dass es eine gibt. Das Wort genügt. Ich arbeite mit Menschen, die Kinder, unter anderem mit Erwachsenen, die Kinder missbraucht haben. Das Wort Kinderschänder reicht, um einen Menschen zu fördern. Da guckt keiner mehr, was überhaupt geschehen ist, was für einen und so weiter. Also, okay, aber das ist ein anderes Thema. Und dazu hat ein einziger signifikant genügt: Täterakte. Wir haben es hier mit der Aufrechterhaltung eines bedrohten Bildes zu tun, eines Bildes von Wohlanständigkeit. Der Fall liegt ziemlich einfach, gibt der Freund der Ich-Erzählerin zur Antwort: Du wolltest geliebt werden, auch von den Autoritäten. Diese Bemerkung löst bei der Protagonistin eine bemerkenswerte Kette introspektiver Assoziationen aus, wie wir sie aus Analysen kennen. Ich zitiere: Die sehr frühe Kindheitsangst vor der dicken Schlange, die nächtens vor deinem Bett lag, sodass du unter gar keinen Umständen aus dem Bett steigen konntest, ohne auf diese eklige Schlange zu treten und von ihr gebissen zu werden. Aber was hatte diese Schlange zu tun mit deiner Angst vor der Lüge oder vor der Entdeckung oder vor der Mutter, die dir diese Angst eingeimpft hatte? Die Mutter belügen als das schlimmste Vergehen. Gott sieht alles. Die Geschichte von dem Mann, dem die Hand aus dem Grab wächst, brachtest du ganz allein in einen Zusammenhang mit der Urlüge, der Lüge gegenüber der Mutter. Da wurde dir das Grauen eingepflanzt, das schlechte Gewissen und die Gewissensangst. Da die Selbstzweifel als Brutstätte neuer Angst und verzweigter Ängste, da auch der Hang oder Zwang vollkommen und untadelig zu sein, in Übereinstimmung mit den Autoritäten, von ihnen geliebt zu werden. Und die tiefste Angst, die Angst vor dem Verlust der Mutterliebe zu vermeiden. Eine solche Schichtung sich fortpflanzender und verzweigender Ängste hat in der analytischen Literatur wohl am prägnantesten Ernest Jones beschrieben. Aber was steckt dann hinter dieser tiefsten Angst, die Mutterliebe zu verlieren? Lacan hat dieser Frage eine etwas andere Wendung gegeben. Er hat nach der Angst vor dem Verlust nicht der Mutterliebe, sondern der Liebe der Mutter gefragt, was nicht ganz dasselbe ist. Ersteres zieht die Angst vor dem Nichts, vor dem Verschwinden nach sich, die Jones als Aphanesis bezeichnet hat. Letzteres die Angst vor der verschlingenden und darum bedrohlichen Gier der Mutter, symbolisiert zum Beispiel durch das Krokodil oder die Hexe in Hänsel und Gretel. Die Melanie an der Angst, die Melanie Klein in das Zentrum ihrer Angsttheorie gerückt hat. Während die erste Angst Die von Freud beschriebene Angst vor der Trennung von der schützenden Mutter darstellt, geht die zweite Angst, wie Lacan hervorhebt, aus der fehlenden Trennung von der begehrenden Mutter zurück. Auch auf diese Angst hat übrigens schon Freud aufmerksam gemacht, der sie mit einer zu starken Mutterbindung in Verbindung brachte. Die schützende Bindung an die Mutter kann also zugleich eine große Gefahr darstellen. Wir stoßen hier auf eine fundamentale Ambivalenz, die unserer Bindung an die mütterliche andere innewohnt. Im phobischen Symptom eines jungen Mannes waren diese beiden Ängste vereint. Er fürchtete sich einerseits vor der Kanalisation davor, von ihr verschlungen zu werden und darin zu verschwinden, und andererseits war ihm zugleich magisch von ihr angezogen. Diagnostisch hatte er eine Borderline-Störung mit paranoiden Zügen, und vielleicht ist die These nicht so weit hergeholt, dass allen Borderline-Störungen das ausweglose Hin und Her zwischen diesen beiden Urängsten zugrunde liegt, das erhalten bleibt, wenn das Subjekt keinen gangbaren Weg aus der Ambivalenz der Angst zwischen der Angst vor der schützenden und der verschlingenden Mutter gefunden hat. Vielleicht ist dies die tiefste Wahrheit des Mythos von Skiller und Charybdis, der uns rät, uns dem Gesang der Sirenen zu verschließen. Die Angst vor der dicken Schlange, die wir bei Christa Wolf gefunden haben und die uns den doch ungewöhnlichen Fall einer weiblichen Kastrationsangst präsentiert, markiert dann den Übergang von den archaischen Ängsten zur neurotischen Angst. Diese Angst ist noch an ein archaisches Mutterobjekt mit deutlich phallischen Zügen gebunden, aber sie ist schon die Angst, gebissen und nicht mehr verschlungen zu werden. Das ist der Unterschied zwischen den psychotischen und den neurotischen Ängsten. Man könnte diese Schlange dann im Anschluss an Winnicott als ein Übergangsangstobjekt bezeichnen. Es gibt offenbar nicht nur die eine Angst, sondern die Angst erscheint in unterschiedlichen Formen, wobei in der klinischen Praxis vor allem der Unterschied zwischen der neurotischen und der psychotischen Angst imponiert. Handelt sich dabei um unterschiedliche Ängste, die in den unterschiedlichen Etappen der psychischen Entwicklung entsprechen und das heißt neu erzeugt werden? Oder um unterschiedliche Formen ein und derselben Angst, die dann eine Entwicklung durchmachen würde wie die Sexualität? Von der Beantwortung dieser Frage hängt nicht nur die Theoretisierung, sondern ganz wesentlich der klinische Umgang mit der Angst entschieden ab.
Peter Widmer, Psychoanalytiker aus Zürich, näherte sich der Angst von der Seite der Phobie. Die Phobie als radikalste Form der Neurose lautete der Titel seines Beitrags. Im Folgenden bringen wir seinen kurzen und prägnanten Überblick über Freuds verschiedene Angsttheorien. Peter Widmer hat neben einer Reihe von anderen Publikationen bei Transkript 2004 ein Band mit dem Titel Angst, Erläuterungen zu Lacans Seminar 10 veröffentlicht.
Zusammenfassend gesagt, lassen sich drei Angsttheorien unterscheiden. Achim Perner hat in seinem Vortrag schon darauf hingewiesen, es gibt hier einige Überschneidungen. Eine erste Angsttheorie datiert von 1894 und liest sich in der Arbeit über die Berechtigung von der Aktualneurose einen Symptomkomplex als Angstneurose abzutrennen. Freud spricht darin noch in einer neurologisch geprägten Sprache. Die Libido war für Freud in dieser Zeit etwas Stoffliches. Freud spricht vom Ich, französisch le moi, oder von einer Kontaktschranke, die die Libido synthetisiert und dem Ich erlaubt, eine spezifische Aktion, der Term ist von Freud, einzuleiten. Die Angst manifestiert sich, wenn libidinöse Stoffe nicht vom Ich gebunden werden können. Freud meint mit Libido den dynamischen Ausdruck der Sexualität. Letztlich ist die Libido ein somatisches Quantum, das zu unterscheiden ist vom psychischen Reiz. Dieser psychische Reiz, der sich als libidinöse Spannung manifestiert, kommt nur zustande, wenn eine dazwischenliegende Kontaktschranke überwunden wird. Es muss also ein gewisses Quantum erreicht sein, damit ein psychischer Reiz zustande kommt. Wenn diese Schranke nicht durchbrochen wird, wenn das Erregungsquantum zu gering ist, schlägt die Sexualerregung andere Wege ein, das heißt eben, es entsteht Angst. Anders gesagt, wenn das Libido-Quantum nicht durch das Ich gebunden wird, wenn es nicht zu einer spezifischen Aktion, wie Freud diese Handlung nennt, abgeführt wird, dann entsteht Angst. Man kann hier natürlich an den Orgasmus denken, an das Abführen von libidinösen Ressourcen. In diesem Zusammenhang erscheint der Orgasmus als bewältigte Angst. Kommt er nicht zustande, entsteht an dieser Stelle eine körperliche Angst, die sich als Herzklopfen, als Schweißausbruch, als Zittern oder gar als Ohnmacht manifestieren kann. Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, dass es zu dieser Zeit noch keine Pille gab und dass viele Patienten Freuds den Coitus interruptus praktizierten. Daneben gab es in dieser Gesellschaft in Wien auch eine ausgeprägte Verdrängung der Sexualität. Das heißt, dass die Kontaktschranke zum libidinösen Reiz häufig nicht überschritten wurde. Die nach Abfuhr drängenden Kräfte blieben im körperlichen, somatischen Bereich und affizierten die Psyche mit Angst. Die Angst ist deshalb der regelmäßige Begleiter der Symptome, von denen Freud sehr viele aufzählt. Man sieht hier auch, warum Freud der genitalen Befriedigung eine so wichtige Funktion zugemessen hat. Auf diesem Weg ist eine Spannungsentladung möglich und die Angst auf ein Minimum reduzierbar. Die zweite Angsttheorie stellt Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse auf, genauer in der 25. Darin nimmt er seine erste Theorie wieder auf, erkennt aber die Möglichkeit, dass die inneren Vorgänge nach außen verlegt, projiziert werden. Freud sprach in der zweiten Angsttheorie von Phobien, heißt das damit. Er erkannte deren Besonderheiten, fasste sie jedoch als Form der Neurosen auf. Es liegt eine wichtige Entdeckung in Freuds Aussage, dass man der inneren Gefahr nicht entfliehen kann. Infolgedessen versucht das Ich, sie als eine äußere aufzufassen, der Ursprung der Projektion. Freud erkennt aber auch, dass nicht alle Angst pathologisch ist. Er unterscheidet die Realangst von der neurotischen. Jene bringt er gar mit dem Geburtsakt in Zusammenhang, wobei er sich auf die Etymologie von Angst beruht, auf das lateinische Wort angustia, was Enge bedeutet. Was die Libido betrifft, so wird sie von Freud nicht eigens neu thematisiert, sondern im Kontext der Verknüpfung mit Angst erwähnt. In der dritten Theorie, dargestellt vor allem in Hemmung, Symptom und Angst, aber auch in der neuen Folge der Vorlesungen, ist das anders. Die Libido wird nun nicht mehr materialistisch gedacht, sondern geradezu idealistisch. Freud stützt sich dabei auf den Eros des griechischen Philosophen Plato. Er sieht in ihm den Gegenspieler des Todestriebes, der zersetze, während dem Eros oder eben der Libido bindende Funktionen zukomme. Damit verlor sich der enge Zusammenhang von Libido und Angst, wie der frühe Freud sich ihn vorgestellt hatte. War sie zuvor ein Resultat uneingelöster Triebspannungen, so gilt nun das Primat der sogenannten Realangst, zudem der äußeren statt wie zuvor der inneren Gefahr. Anders gesagt, die neurotische Gefahr, einschließlich der Kastrationsangst, wird nun als Relikt einer früheren realen äußeren Gefahr aufgefasst, die womöglich phylogenetisch vererbt werde. Ich zitiere Freud: Nicht die Verdrängung schafft die Angst, sondern die Angst ist früher da. Die Angst macht die Verdrängung. Aber was für Angst kann es sein? Nur die Angst vor einer drohenden äußeren Gefahr, also eine Realangst. Es ist richtig, der Knabe bekommt Angst vor einem Anspruch seiner Libido, in diesem Falle vor der Liebe zu seiner Mutter. Es ist also wirklich ein Fall von neurotischer Angst. Aber diese Verliebtheit erscheint ihm nur darum als eine innere Gefahr, der er sich durch den Verzicht auf dieses Objekt entziehen muss, weil sie eine äußere Gefahrsituation heraufbeschwört. Und in allen Fällen, die wir untersuchen, erhalten wir dasselbe Resultat. Bekennen wir nur, wir waren nicht darauf gefasst, dass sich die innere Triebgefahr als eine Bedingung und Vorbereitung einer äußeren, realen Gefahrsituation herausstellen würde. 32. Vorlesung. Man sieht aus diesem Wandel der freudschen Auffassungen, wie die zweite Theorie eine Zwischenposition einnimmt, weil sie die Bedeutung der äußeren Gefahr betont, anders als dies in der ersten der Fall war. Aber die äußere Gefahr wird aufgefasst als abhängig vom inneren Triebgeschehen, als Projektion, während in der dritten Theorie das Primat ganz auf der äußeren Gefahr liegt, auch wenn diese nicht mehr aktuell gegeben ist, sondern auf frühere Zustände verweist.
Angelika Stähle, Lehranalytikerin der DPV aus Darmstadt und Gruppenlehranalytikerin, hebt in ihrem Vortrag den Zusammenhang zwischen Angst und einer bestimmten Raumerfahrung hervor. Sie lässt sich dabei von Bions Übernahmen und Weiterentwicklungen der Perspektive Melanie Kleins leiten.
Unser Leben beginnt in einem geschützten, lebendigen, körperlichen, protomentalen Raum der Gebärmutter. Und am Ende des Lebens gibt man uns in einen schützenden, unlebendigen Behälter in Verbindung mit Feuer und Erde. Man könnte sagen, dass am Ende der Lebenszeit sozusagen ein Übergang vom Zeitlichen ins Räumliche stattfindet. Damit will ich nicht sagen, dass man Zeitlichkeit und Räumlichkeit als alternative Bereiche zu verstehen hat, aber für das Erleben bedeuten sie Zustände, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren und in unterschiedlichen Situationen eine unterschiedliche Wertigkeit haben und bekommen. Erfahrungsberichte zeigen, dass in Extremsituationen der Angst der räumliche Modus krass hervortritt. Das Wort, das ist ja jetzt hier schon mehrmals erwähnt worden, Angst geht bekanntlich auf das lateinische Angustia zurück, das einen räumlichen Modus bezeichnet, nämlich die Enge. Auch im sprachlichen Ausdruck werden Angstgefühle mit räumlichen Konnotationen versehen, wie zum Beispiel, ich fühle mich ganz eng, ich fühle mich wie in einem Panzer, eingeschlossen in Angst, die Angst schnürt mir die Kehle zu. Es wird dabei eine drastische Veränderung des Raumerlebens betont. Psychoanalytiker verwenden räumliche Metaphern, um die Entfaltung des psychoanalytischen Prozesses zu beschreiben. Im Folgenden möchte ich allerdings nur bruchstückhaft Vorstellungen darlegen, wie sich der analytische Raum im Sinne eines dreidimensionalen psychischen Raumes zwischen Analysant und Analysantin oder Patient und Therapeut entfaltet und wie ich meine, die Entwicklung des räumlichen Erlebens, dem zeitlichen Erleben vorausgeht. Also ich werde Ihnen eher ein räumliches Modell der Übertragungssituation schildern. Ich mache ein paar Bemerkungen, wie sich diese räumlichen Metaphern oder Modelle in psychoanalytischen Denken entwickelt haben. In Freuds Theorie hat die Übertragung eine doppelte Funktion, die der Aktualisierung von vergangenen Triebabwehrkonflikten und die Verschiebung auf den Analytiker. Und dieses Konfliktmodell Freuds zusammen mit der Übertragung und dem Widerstand ermöglichte eine spezifische Theorie für das Durcharbeiten in der Analyse auf Seiten des Patienten das freie Assoziieren und auf der Seite des Analytikers die gleichschwebende Aufmerksamkeit und das Deuten. Also der Analysant soll via Einsicht zu einer günstigeren Konfliktlösung gelangen. Nun, in Bions Denken, das ist zutiefst von der Metaphorik des Raumes geprägt. Er hat mit Psychotikern gearbeitet und nahm an, er hat das so verstanden, dass deren innere Welt einem unendlichen Universum gleicht. Und dieser unendliche, unermessliche Raum ist der Urgrund und der muss sich durch die Entwicklungen der Objektbeziehungen und deren Internalisierung strukturieren, begrenzen. Bion hat Melanie Kleins Begriffe genommen, aber sie zum Teil erweitert oder mit einem anderen Inhalt gefüllt. Bei ihm ist die projektive Identifizierung nicht mehr nur ein pathologischer Abwehrprozess, sondern er nimmt diesen Begriff auch für die ganz normale Kommunikation zwischen Mutter und Säugling und eben auch zwischen Patient und Analytiker, darauf wird das Modell übertragen. Und was eine Akzentverschiebung ist gegenüber Klein, ist, dass er die Aufmerksamkeit auf die Seite des Empfängers der projektiven Identifizierung legt. Und was auch neu ist bei Bion, dass er einen dritten Trieb, könnte man sagen, einführt. Also für diese Wahrnehmung, Transformation dieser ganz primitiven Zeichenprozesse ist eine ganz spezifische emotionale Verbindung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Patient und Analytiker notwendig, nämlich das K-Bindeglied, also kennen, knowledge, kennenlernen, wollen. Und das ist sehr wichtig, das ist zu unterscheiden von Wissen, sondern etwas verstehen wollen, kennenlernen wollen. Und das stellt er neben Liebe, Hass Also Liebe, Hass und kennenlernen wollen sind für ihn die drei Links oder die Bindungen, die zwischen zwei Personen nötig sind, um psychische Entwicklung und damit die Entstehung eines psychischen Raumes zu gewährleisten. Modell, also vor allem erst von Bion, führt zu einer Verweiterung des Verständnisses der Übertragungs- und Gegenübertragungssituation. Man spricht dann von Gesamtsituation. Betty Joseph, wie Sie alle wissen, hat diesen Begriff geprägt. Und sie sagt, Deutungen, die sich nur mit einzelnen Assoziationen der Patienten befassen, die berühren lediglich den Erwachsenenanteil der Persönlichkeit. Und während der Teil des Verständnisses, der sich eben nicht in Worten äußern kann, sondern der sich oft durch ein Druckempfinden auf den Analytiker konstelliert, dass das ist, was nämlich aufgenommen und transformiert werden muss. Und entscheidend ist, wie es auch schon gestern von Thomas Pollack und auch Herrn Perner in einer anderen Sprache beschrieben wurde, es ist dazu wirklich notwendig, dass man diese Affekte aufnimmt, aber sich davon nicht überwältigen lässt und auch nicht zum Gegenagieren hinreißen lässt. Und es ist in diesem klinischen Denken ist die Genauigkeit der Deutung gar nicht so entscheidend, denn man empfängt Langprojektionen, bevor man überhaupt in der Lage ist, sie zutreffend zu verbalisieren, weil das sind ja alles unbewusste, vorbewusste Prozesse und die kann man sich oft erst nach der Stunde erschließen. Und ich finde von daher die Deutungen, und das geht auch mit dem K, das kennenlernen wollen, also Deutungen nicht jetzt sozusagen meine Erkenntnis, wie ich was verstehe, sondern die müssen einen forschenden Charakter haben. Und damit kann ich auch den Patienten, wenn er dann soweit ist, zur Mitarbeit gewinnen, dass er auch sozusagen kennenlernen will. Es ist sozusagen ein Abtasten mit Fühlern erforderlich, damit der Prozess in Gang kommen kann. Und es ist eine nicht kausale Denkweise im Vordergrund und es wird versucht, die infantilen Aspekte, die sich in der Gegenwart der Situation zeigen, die versucht man zu beschreiben und nicht, dass man die Psychopathologie vor dem Hintergrund von frühen Erfahrungen erklärt. Das ist so, weil das so war. Und es ist besonders wichtig, dass man herausfindet und in Worte fasst, wie man glaubt, dass der Patient den Analytiker oder die Analytikerin erlebt. Und da ja die Gegenübertragung per se ist unbewusst, nicht? Also ist absoluter Quatsch, wenn man sagt, meine Gegenübertragung sagt mir, die ist unbewusst und deswegen kann man nicht umhin, sich verwickeln zu lassen und erst in einem nächsten Schritt nach der Stunde wieder verstehen, was da abgelaufen ist und das in ein Bild oder in Worte fassen. Wird also jetzt zentral, was hält ein analytischer Behälter aus, also die Denk- und Fühlvorgänge in der Analytikerin. Aber dazu sind auch bestimmte Voraussetzungen erforderlich. Und ich finde hier, da beziehe ich mich auf Steiner, zwei Formen des Verstehens hilfreich. Er unterscheidet nämlich zwischen einem Verstehen, was auf einer Identifizierung beruht, also ich identifiziere mich, ich fühle mich hinein, und von einem Verstehen, das sich auf einer imaginativen Konstruktion beruht oder bedient. Das Verstehen aufgrund von Identifizierung ist eine notwendige Voraussetzung. Das beruht aber auf einer Annahme einer Erfahrungsidentität, die illusorisch ist. Unbewusste Identifizierungen sind schwer zu erkennen und vor allen Dingen, wenn sie nah an den eigenen wichtigen Identifikationen sind, also die für das eigene psychische Gleichgewicht benötigt werden, also des Analytikers. Und wenn man sich imaginativer Konstruktionen bedient, dann setzt das einen Prozess des Durcharbeitens von Trennungserfahrungen, also im Analytiker in der Gegenübertragung voraus. Das heißt, ich muss mich von den Identifizierungen wieder lösen können, um sozusagen als eine andere, ja, sprechen zu können. Und da muss ich auch schmerzliche Gefühle durchmachen, das kennen Sie alle. Es ist manchmal eine ziemliche Anstrengung und erfordert Mut, zu einer Deutung zu gelangen, wenn man doch gerade so im Prozess verwickelt ist.
Das waren die philosophischen Brocken. Auch zum Schluss nochmals der Hinweis, dass sämtliche Vorträge in vollständiger Fassung im Texte Psychoanalyse Ästhetik Kulturkritik Heft 2 2011 erscheinen werden.